Ganz ehrlich, habt ihr euch über euren Beckenboden Gedanken gemacht, bevor ihr Mama wurdet? Ich wusste zumindest, dass Beckenbodentraining wichtig ist. Denn ich habe im Studium eine Zeit lang mit zwei Physiotherapeutinnen in einer WG gewohnt und die haben immer wieder gesagt, trainiere deinen Beckenboden. Ihr könnt euch aber wahrscheinlich denken, wie viel Priorität das als Studentin hatte. Im achten Monat meiner ersten Schwangerschaft habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, wie es ist, wenn das nicht alles so easy funktioniert. Und mich dann tatsächlich informiert und trainiert. Leider gab es damals Mama Academy von Rike und Katharina noch nicht. Rike, die heute unser Gast ist, ist Gynäkologin, Beckenbodenexpertin und Yogalehrerin und auch Mama. Vermutlich kennt ihr ihren erfolgreichen Podcast, in dem es genau darum geht: Schwangerschaft, Geburt, Rückbildung und Beckenbodengesundheit. Und jetzt haben sie nachgelegt mit einem Buch, das mich wirklich geflasht hat: Die Beckenbodenrevolution. Da findet Frau wirklich alles rund um den Beckenboden. Wie funktioniert er? Wo kann es Probleme geben? Welche Übungen sind in welcher Lebenssituation sinnvoll? All die Infos, die ich mir gewünscht hätte und die mir weder mein Gynäkologe noch meine Hebamme noch das viele Googlen beantworten konnten. Und darüber möchten wir heute mit Rike sprechen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Danke auch. Ja, also ich fand es wirklich, es ist schon ein bisschen mein Thema gewesen und ich habe schon dazu Podcast gehört, ich habe mich angelesen und dachte, in dem Buch, da ist so viel drin, was mich gynäkologisch auch betrifft in dieser Hinsicht. Das war echt, ich habe sehr, sehr viel markiert.
Super, das freut mich. Ja, es ist schon sehr tiefgehend, das muss ich sagen, aber das ist auch das, was meine Patientinnen und auch unsere Followerinnen von der Mama Academy sich einfach wünschen, nämlich wirklich Aufklärung und nicht nur, ja, das ist der Beckenboden, sondern dass man gegebenenfalls, weil es einfach noch so ein Tabuthema ist, wenn man keine Hilfe bekommt von seiner Frauenärztin oder seiner Hebamme, dass man selber weiß, okay, was könnte das sein, wie kann ich vielleicht auch auftreten, um die Hilfe zu bekommen, die ich auch brauche.
Genau, weil ihr schreibt das ja auch. Es ist ein verheimlichtes Problem und man spricht nicht so drüber. Also wenn man Mama wird und wenn man mal engere Freundinnen hat, dann wird darüber gesprochen. Aber mich haben wirklich die Zahlen auch überrascht. Magst du mal sagen, wie viele Frauen eigentlich von Beckenbodenproblemen, sag ich mal, betroffen sind?
Ja, das ist echt ein ganz großes Problem. Dass es einfach so ein Tabuthema ist, weil es halt unangenehme Symptome betrifft und weil auch, glaube ich, viele FrauenärztInnen auch nicht so wirklich wissen, wie sie es behandeln sollen, weil es in unserem Studium einfach keine große Rolle spielt. Aber es betrifft halt in der Schwangerschaft tatsächlich über 50% der Schwangeren. Also die meisten verlieren dann irgendwann Urin in der Schwangerschaft und nehmen das so labidar hin und sagen, naja, das Baby drückt halt auf die Blase, das wird dann danach schon wieder weg sein und machen nichts. Aber das ist der falsche Ansatz, weil einfach die Inkontinenz zum Beispiel in der Schwangerschaft das größte Risiko darstellt, dass ich langfristig inkontinent bleibe. Das wissen viele nicht und das Problem ist da schon mal, dass viele Ärzte gar nicht danach fragen. Also in der Schwangerschaftsvorsorge wird kaum jemand darauf angesprochen, ob es denn Probleme mit dem Beckenboden gibt, ob man mal Urin verliert oder nicht. Also ich weiß nicht, wie viele von denjenigen, die jetzt hier zuhören, von ihrem Frauenarzt oder ihrer Frauenärztin darauf mal angesprochen werden. Es geht immer nur ums Kind. Geht es dem Kind gut oder spüren sie die Kindsbewegung? Aber es wird halt nicht so explizit auch nach dem Wohlbefinden der Frau gefragt. Also zumindest, was den Beckenboden betrifft. Und dann nach der Geburt haben wir, das ist ein bisschen unterschiedlich je nach Studien, aber wir haben, sage ich mal, auch 30-50% der Frauen, die Urin verlieren und wir haben nochmal ungefähr ein Drittel der Frauen, die Senkungsgefühle haben. Das heißt, dass sie ein Schweregefühl fühlen, Fremdkörpergefühl nach der Geburt, als würde so ein Tampon nicht richtig sitzen, sich nach unten hin offen fühlen, ja, oder auch Schmerzsymptomatiken haben.
Ich klinge jetzt wahrscheinlich zynisch, aber es ist wieder so ein Frauenproblem, das sich niemand vorher richtig angeschaut hat, oder? Ist nicht mit Männern erprobt worden, die Männer haben das Problem nicht und somit ist es in der Praxis, geht's unter. So fühle ich mich jetzt gerade.
Ja, so ist es ungefähr auch, würde ich sagen. Ne? Und ich meine, der Prozess Schwangerschaft und Geburt wird halt auch als normal angesehen. Ne? Das ist halt so, die Frau kriegt halt das Kind und hat sich danach nicht zu beschweren, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Weil die kümmert sich dann ums Kind und macht alles. Und so ist das ja schon immer gewesen, ne? Und wenn man sich mal anschaut, die älteren Damen heutzutage, sag mal, die jetzt wirklich betagten 80-jährigen Frauen, wie viele von denen sind inkontinent, ne? Das sind 2 von 3 und das ist richtig, richtig viel. Und die haben natürlich keine Zeit bekommen für ihre Rückbildung. Denen wurde nicht gesagt, wie wichtig es ist, im Wochenbett sich zu schonen, ne? Da wurden auch Hilfsmittel nicht genutzt. Ja, da, die Frauen, die haben einfach auch nicht gelernt, für sich einzustehen. Und da ist jetzt hoffentlich ein Wandel. Und deswegen heißt unser Buch auch die Beckenbodenrevolution, weil wir müssen es revolutionieren, das Thema. Es muss einfach präsenter sein. Und ja, wir Frauen zum Glück stehen heute in einer bisschen besseren Position und können den Mund aufmachen und uns da hinstellen und sagen, hey, wir brauchen Hilfe.
Also ich kann so aus Erfahrung sagen, ich habe letztens mit meinen Freundinnen geredet, wir sind jetzt alle so um die 40 plus minus und da wird jetzt beim Frauenarzt gefragt, verlieren Sie denn Urin? Wie oft müssen Sie denn nachts raus? Und ich denke mir, ja, das wäre vielleicht 10 Jahre vorher sinnvoller gewesen, darauf hinzuweisen, als dann zu fragen, wie es denn jetzt ist.
Ja, aber immerhin fragen sie, das ist schon mal gut, aber du hast vollkommen recht, ne, weil wir müssen eigentlich ja präventiv arbeiten, ne, weil wenn das Problem einmal da ist, ist es dann auch immer schwieriger, je älter ich werde, da irgendwas gegen zu tun. Ich meine, Beckenbodentraining ist wirklich das Leben lang wichtig. Genauso wie ich andere Muskulatur in meinem Körper trainieren muss, muss ich halt auch den Beckenbodenmuskel regelmäßig trainieren, damit er gut funktioniert. Aber wir können halt zum Beispiel in der Schwangerschaft schon extrem viel tun. Und wir waren am Wochenende auf der Babini Babymesse und da haben wir ja auch viel über das Thema gesprochen und es ist extrem schwer, gerade Erstlingsmama für das Thema zu catchen, weil viele denken, es betrifft mich nicht. Ne? Und denken, ja gut, ich kriege jetzt halt mein Kind und dann wird schon alles wieder gut. Und da wirklich anzusetzen, dass man sagt, hey, die Frau ist zum ersten Mal schwanger, die können wir echt noch gut aufstellen, dass sie vielleicht auch eine leichtere Geburt hat, weil das denken ja auch viele, da sind so viele Mythen unterwegs, dass Beckenbodentraining die Geburt erschwert und dass das Kind dann nicht so gut rauskommt, wenn der Beckenboden zu fest ist. Und zu verstehen, dass gesundes Beckenbodentraining nicht heißt, dass ich nur in die Kraft gehe, sondern überhaupt schaffe, meinen Beckenboden wahrzunehmen, zu steuern, loszulassen, anzuspannen im richtigen Moment, das muss man erstmal unter die Frau bringen, sozusagen, weil dann kann ich nämlich echt viel Gutes tun, auch im Hinblick auf die Geburt.
Okay. Jetzt, also Beckenboden ist für mich so eher eine abstrakte Sache. Das ist ein bisschen wie, dass meine Yogalehrerin letztes Mal gesagt hat, ihr entspannt jetzt eure Schilddrüse und ich da lag und mir dachte, okay, wo genau ist das die und wie entspanne ich die? Und ähnlich muss ich sagen, ist das für mich auch früher mit dem Beckenboden gewesen. So, also gut, das ist ja da unten. Und irgendwie wusste ich auch, es hat vielleicht noch was damit zu tun, dass ich eventuell Urin verlieren könnte. Aber sonst so genau, was der macht und wofür der sonst noch so zuständig ist, muss ich gestehen, habe ich nicht so ganz auf dem Schirm. Immer noch nicht, wenn ich jetzt so ehrlich sein soll. Soll vielleicht, was beeinflusst denn der alles?
Ich glaube, das ist halt immer das Thema, die Lage des Beckenbodens ist in unserem Schambereich, ne? Und deswegen ist es ja auch so, dass wir Frauen oder auch Mädchen und auch Männer haben Beckenboden natürlich, da gar nicht so krass drüber aufgeklärt werden, ne? Weil da traut sich auch keiner ran im Kindesalter, Jugendalter, ne? Da mal so, das ist alles so schambehaft und hihihi. Aber im Endeffekt, ich selbst fand das im Studium auch total schwierig. Ich habe gedacht, bleib mir bloß fern damit. Das ist alles so komisch kompliziert, weil man den Muskel nicht richtig sehen kann. Mhm. Aber wir müssen uns das so ein bisschen vorstellen wie so ein Körbchen, was in unserem Beckenknochen befestigt ist und dort so sich befindet. Das besteht aus Muskulatur und Bindegewebe. Und wenn ich mal mein knöchernes Becken abtaste, also zum Beispiel vorne mal das Schambein taste, hinten mein Kreuzbein, ne, unter, wenn ich sitze, mal meine Hände unter den Po schiebe, dann spüre ich da auch so 2 Sitzbeinhöcker, so Knochen. Und genau da liegt der Beckenboden. Der ist da so aufgespannt und hat im Endeffekt natürlich mehrere Funktionen. Die wichtigste oder die bekannteste hast du schon genannt. Das ist die Kontinenz für den Urin, aber auch für den Stuhlgang. Ja, und der Beckenboden hat eine große Lücke. Da läuft der Darm durch, da läuft die Harnröhre durch und bei uns Frauen läuft der Vaginalkanal da durch. Und das macht uns auch anfälliger für Beckenbodenproblematiken im Gegensatz zum Mann, weil wir eine große Lücke mehr haben. Das heißt, der Beckenboden hat wie sozusagen ein Loch. Ja, und das muss er natürlich irgendwie auch mit verschließen. Und dann ist es so, dass der Beckenboden eine große Funktion übernimmt beim Atmen, weil wenn ich zum Beispiel einatme, dann drückt ja meine Lunge, die wird größer, die drückt die ganzen Organe nach unten und in dem Moment muss mein Beckenboden sich entspannen und nachgeben, damit die Organe irgendwo hingedrückt werden können. So kann ich mir das vorstellen. Und wenn ich dann ausatme, dann hebt sich mein Beckenboden automatisch an und gibt auch dem Zwerchfell einen Impuls und sagt, jetzt wird ausgeatmet. Er spielt eine Rolle also bei der Atmung. Er spielt eine Rolle bei der Kontinenz. Er spielt bei uns Frauen eine große Rolle natürlich bei der Geburt eines Kindes, weil er einfach nachgeben muss und der muss sich unter der Geburt auf das 3,6-fache seiner Länge dehnen können. Das heißt, wenn man sich mal überlegt, dreimal so lang, wie er vorher war. Er muss also auch flexibel sein. Er spielt beim Geschlechtsverkehr eine Rolle. Wir können über Beckenboden anspannen und entspannen während des Geschlechtsverkehrs die Erregung steigern. Wir müssen als Frau natürlich auch den Beckenboden entspannen können, damit wir schmerzfreien Geschlechtsverkehr haben können. Er hat eine Funktion bei der Aufrichtung des Beckens. Viele Frauen in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, haben extrem Rückenschmerzen, weil sie stark im Hohlkreuz stehen. Und genau diese Position verhindert ein kräftiger Beckenboden. Er kann nämlich das Becken wieder aufrichten. Das heißt, er bringt uns aus dem Hohlkreuz raus. Ja, auch da können wir super gegen Rückenschmerzen anarbeiten in der Schwangerschaft oder auch nach der Geburt. Ja, das sind so die wichtigsten Funktionen, würde ich mal sagen. Also er ist schon für vieles verantwortlich, ist still und heimlich, macht er da alles gut. Und die meisten haben vor der Schwangerschaft auch keine Probleme. Ich sag mal, 10-15% der Frauen verlieren schon vor einer Schwangerschaft Urin, Leistungssportlerin noch viel, viel mehr. Und deswegen wissen viele nicht oder denken, ich muss mich darum nicht kümmern. Aber er ist einfach durch seinen bindegewebigen Teil, den er hat, auch sehr anfällig für hormonelle Umstellung. Er wird sehr weich in der Schwangerschaft und damit auch weniger kraftvoll. Und durch diese Veränderungen, die stattfinden, können auch die Organe sich verschieben in der Schwangerschaft und sich sehr stark bewegen. Und das ist etwas, was dann häufig nach der Geburt sich nicht mehr richtig festigt. Und das ist dann der Grund auch, warum viele Frauen Urin verlieren.
Okay, das ist echt, also da waren jetzt auch noch mal ein paar neue Sachen dabei. Ja, also für die, ich habe es auch in meinem Buch gelesen, aber dass die Atmung, dass es da so eine Rolle spielt. Na klar, wer Yoga macht, weiß, das macht ihr ja auch viel. Der weiß ja auch, ne, dass das da ein bisschen Zusammenhang hat. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich, dass das so wichtig ist und keiner sich darüber auskennt und darüber spricht. Ja, also es ist kein Smalltalk-Thema, weil es eben schambehaftet ist. Umso wichtiger, dass wir darüber sprechen und was ihr vor allem darüber sprecht. Was kann ich denn im Alltag machen? Weil ich habe es schon gesagt, meine Mitbewohnerinnen haben schon immer gesagt, wir haben so viele Patientinnen im Alter, die dann inkontinent sind und so. Und das ist echt, da mach was dagegen. Und natürlich als Studentin habe ich andere Sachen im Kopf gehabt als Beckenbodentraining. Aber man kann ja auch ohne stundenlanges Training im Alltag viel machen für den Beckenboden. Hast du da vielleicht ein paar ganz praktische Tipps für alle, die uns jetzt zuhören, vielleicht auch schon mitgeatmet haben, überlegt haben, was ihr Beckenboden dabei macht, während du es erzählt hast? Was ist denn im Alltag leicht umsetzbar?
Also als erstes würde ich wirklich, wenn man jetzt sagt, ich bin mir total unsicher, mache ich das eigentlich richtig? Ja, wir haben auch im Buch immer Anleitungen, wie man das gut wirklich selber mal erfüllen kann. Ich würde mir wirklich einmal die Zeit nehmen und das kostet dich 2 Minuten, ja, dass du wirklich einmal schaust, kann ich den Beckenboden richtig ansteuern oder nicht? Das kann man ganz pragmatisch machen, indem man wirklich einen Finger vaginal einführt und einfach mal den Beckenboden, so wie man denkt, anspannt. Und wenn ich dann merke, mein Finger wird fest umklammert und auch so nach innen eingezogen, dann mache ich es optimal. Wenn ich merke, da kommt überhaupt nichts an, ich spüre gar nichts, ja, dann ist da vielleicht ein bisschen größeres Problem da, weil 1/3 der Frauen können ihren Beckenboden nicht ansteuern. 1/3 der Frauen kann es gut lernen und 1/3 der Frauen kann es gut. Ja, also wir haben auch eine große Gruppe an Frauen, die das einfach gar nicht können oder auch nicht wissen, wo sie hinsteuern sollen. Und wenn ich das schon merke, dann merke ich schon, okay, irgendwie muss ich mich darum wohl doch ein bisschen mehr kümmern. Da wäre es dann auch mal ganz interessant, sich bei jemandem vorzustellen, bei einer spezialisierten Physiotherapeutin oder bei der Frauenärztin mal gucken, kann die vielleicht nochmal schauen oder mir Hinweise geben, meine Hebamme. Und weil ich habe viele Frauen, die sehr extrem frustriert sind, weil sie Beckenbodentraining machen und keinen Effekt spüren. Aber dann untersuche ich die und stelle fest, sie spannen halt alles andere an, nur nicht ihren Beckenboden. Wenn ich dann aber rausgefunden habe, alles klar, das gelingt mir ganz gut, dann finde ich so im Alltag, was wir wirklich mal machen können, ist wenigstens 2-3 Mal am Tag so gucken, wie atme ich eigentlich, ne? Atme ich auch mal in den Bauch und entspanne ich mal meinen Beckenboden und spanne den sanft wieder an. Weil im Stress im Alltag atmen wir oft alle nur in den Brustkorb. Was da nämlich dann oft passiert, ist, dass der Beckenboden auch sehr verspannt ist. Gerade wenn ich dazu noch nachts auf meine Zähne beiße, ne, wenn ich Zähne beiße, dann verspannt nämlich der Beckenboden reflektorisch mit. Also nicht nur ein schwacher Beckenboden, sondern auch ein verspannter Beckenboden kann Probleme machen. Genau die gleichen Probleme. Und dann kann ich eben mal so gucken, okay, vielleicht abends auf der Couch, wenn ich da sitze und dass ich vielleicht 3-4 Minuten einfach mal eine tiefe Bauchatmung mache und meinen Beckenboden mal anspanne und entspanne, mal so wahrnehme. Und wenn ich dann im Alltag unterwegs bin, geht es vor allem darum, den Beckenboden nicht zu überlasten oder mein Gewebe nicht zu überlasten. Das heißt, wenn ich schwere Dinge trage, wie eine Einkaufstüte oder mein Kind hochhebe, in dem Moment der Belastung wirklich erstmal alles verschließen, den Beckenboden gut anspannen und dann hochheben. Damit nämlich nicht der Druck drauf geht auf den Beckenboden und ich möglicherweise eben mir Probleme erzeuge, die noch gar nicht da sind. Das Gleiche gilt zum Beispiel, wenn ich auch auf die Toilette gehe und ich habe Stuhldrang und dass man da wirklich darauf achtet, dass man nicht zu fest presst, dass man guckt, dass der Stuhl immer normal weich ist, dass man vielleicht seine Füße hochstellt, damit der leichter rausgeht, damit ich nicht immer so gegendrücke. Das ist auch nochmal so ein Tipp. Und dann gibt's ja immer dieses, ja, ich an jeder roten Ampel spanne ich dreimal den Beckenboden an. Das kann man machen, aber ich würde immer noch zusätzlich auch gucken, dass ich so ein bisschen meinen ganzen Körper mit reinbringe, wie mit der Atmung. Weil wenn ich immer nur so isoliert den Beckenboden an- und entspanne, das ist okay, aber das ist nicht das perfekte Training. Ich finde es am einfachsten, wenn man wirklich den Lieblingssport, den man hat, nutzt dazu, den Beckenboden mitzutrainieren, weil da kann man dranbleiben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ins Fitnessstudio gehe, gerne, dann und ich mache gern was mit Gewichten oder so, dass ich wirklich bei jedem Mal, wenn ich das Gewicht hebe, wenn ich eine Anstrengung mache, sozusagen in der Anstrengungsbewegung, meinen Beckenboden mit aktiviere. Und dann, wenn ich mich rausgehe, wieder loslasse und das ganz bewusst mache, da wird erstmal das Training effektiver und ich trainiere nebenbei meinen Beckenboden mit.
Ich habe damals, ich hatte so einen Beckenbodentrainer, der mit dem Handy verbunden ist. Ich bin so anfällig für so Belohnungssysteme. Und da hat man so, ist wie bei Super Mario, ist es so hochgehüpft und so. Und da habe ich nämlich gemerkt, dass ich gut anspannen kann von der Kraft, aber es gar nicht gut lang halten kann. Es gab verschiedene Übungen, eben Kraft, das ging. Und dann so, und jetzt halt's mal. Und dann dachte ich, ja, um Gottes Willen. da musste ich richtig, richtig üben damit. Ja? Und deswegen, ja, immer die typischen, was muss man mal Erdbeeren pflücken und solche Sachen. Und es ist schon am Anfang sehr abstrakt, ne? Und wir haben in der Rückbildung auch viel gelacht, weil alle sich überlegt haben, wo dieser Beckenboden ist. Aber ich fand es auch ein bisschen im Nachhinein ein bisschen schade, dass wir halt viel zu viel gelacht haben und viel zu wenig Beckenbodentraining wahrscheinlich gemacht haben.
Ja, und so geht's vielen, ne? Und ich finde auch, ich habe ja auch zwei schwere Geburten hinter mir und hatte jetzt einen Kaiserschnitt bei meinem dritten Baby. Wenn man dann merkt, ich kann das nicht halten, musst du mal darauf achten, wie du dann krass mit dem Kiefer verspannst. Weil du dann nämlich die ganze Zeit denkst, ich will noch festhalten oder ich halte jetzt irgendwie und dann merkt man, wie der ganze Kiefer anspannt währenddessen, weil man es nicht richtig fassen kann mehr, ne? Oder es lässt dann los. Und was du sagst mit dem Rückbildungskurs, das ist leider oft das Problem. Deswegen bieten wir ja auch online unseren Postpartum-Power-Kurs an, weil man hat dann halt 8 Termine. Ja, die Hälfte davon wird irgendwas erklärt, die andere Drittel will das Kind irgendwie nicht richtig mitmachen dann und man selber nimmt es vielleicht auch nicht so richtig ernst. Und dann sind die 8-mal abgelaufen und da ist echt ein Thema. Und wenn ich mir so die Studien angucke, oder ich hatte jetzt auch vorgestern in dem Beckenboden-Checkup in meiner Praxis wieder eine Patientin, die kam und sagte, ich hatte nach der Geburt gar kein Problem, aber ein Jahr später war ich inkontinent. Dass nämlich mehr Frauen inkontinent sind ein Jahr nach der Geburt als 3 Monate nach der Geburt. Weil das Baby wiegt nicht so viel, ich belaste mich nicht so viel, ich mache vielleicht meinen Rückbildungskurs und danach denke ich, jo, Rückbildung abgeschlossen. Braucht das alles nicht mehr. Das Baby wiegt auf einmal 10 Kilo. Ich gehe wieder in meinen Sport. Ich fange wieder an zu arbeiten. Und dann ist das Problem da. Und da ist halt echt so schwer, die Frauen zu kriegen, ne? Und zu merken, hey, nein, es ist wichtig. Ja? Die, die am motiviertesten sind, sind entweder die, die uns folgen auf Instagram oder die Probleme haben. Ja, und die merken, scheiße, es ist doch ein Problem und Mist, ich bin doch betroffen. Ja? Und sich dann informieren und dann kommen sie und sagen, hätte mir das mal jemand vorher gesagt. Aber ich sag's ganz vielen vorher und trotzdem nehmen sie es nicht ernst.
Ja, ich finde so auf Insta und wahrscheinlich auf TikTok gibt's ja ganz oft diese Videos von Mamas, die Trampolin springen und dann Urin verlieren und so. Und dann lese ich mir echt da immer die Kommentare durch, weil da steht so oft, ist ja ganz normal. Und wir sind ja auch bei uns im Mama-Fürsorge-Podcast, sagen wir, du bist nicht allein und so. Aber ich finde, man muss schon mal sagen, man kann ja was dagegen tun. Viele sind betroffen, aber es muss ja nicht so bleiben. Ne? Das ist auch, was ihr in eurem Buch immer wieder schreibt. Also jetzt, dass wir das alle hinstellen und sagen, ist ja cool, dass wir uns alle einpieseln, finde ich auch nicht so zielführend, weil es wird ja auch nicht besser mit der Zeit. Ne?
Total. Und dieses, es ist normal. Ist es wirklich normal, dass wir Urin verlieren? Also ich meine, ist unser Körper dahin gebaut, dass es so ist? Ich glaube nicht. Ich glaube aber auch, dass wir uns natürlich evolutionär in eine Richtung entwickeln, die es uns schwieriger macht. Weil wir Frauen werden tendenziell alle schmaler im Becken und unsere Kinder werden größer. Das ist einfach ein Problem und das ist was oft so verblendet wird, gerade von der Seite, die sagen immer, Geburt so natürlich wie möglich und so weiter. Wir haben erstens ganz viele Frauen, die gar kein Körpergefühl mehr haben. Die wissen überhaupt nicht, wo eben der Beckenboden ist. Die wissen nicht unter der Geburt, wie sie sich verhalten sollen und so weiter. Dann haben wir oft sehr große Kinder. Wir haben viel mehr Kinder mit oder Schwangere mit Diabetes. Die haben alle oft ein sehr großes Kind und die Becken, also wenn man sich Bilder anguckt, wie früher der erste Menschenaffe, wie das Verhältnis Kopf zu Becken war, war der Kopf halt mini und das Becken groß. Und bei uns ist jetzt der Kopf groß und das Becken wird kleiner. Wir haben viel mehr Geburten, die auch vielleicht komplizierter sind. Ja, und da muss man einfach die Frauen super gut vorbereiten, weil welcher Geburtsvorbereitungskurs bereitet dich körperlich auf die Geburt vor? Keiner. Da geht es ein Wochenende darum, wie ich atmen muss und wie eine Geburt abläuft. Ist auch wichtig. Ja, aber wir haben ja auch unseren Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft, sagen, die Geburtsvorbereitung fängt eigentlich mit der Schwangerschaftsbeginn schon an. Dann kann ich wirklich über Monate hinweg meinen Körper trainieren und darauf vorbereiten, dass er unter der Geburt gut mitmacht. Weil wir sitzen doch alle viel. Ich sitze jetzt hier schon wieder mit überschlagenen Beinen. Ja, ich merke richtig, wie meine Muskulatur durch die letzten Monate, wo ich weniger Sport gemacht habe, einfach enger wird. Ja, und da muss ich auf einmal in der Lage sein, mein Becken zu öffnen und das Baby daraus zu bekommen, ne, ohne Probleme. Oder in eine gewisse Geburtsposition zu gehen, ja, meine Beine weit auseinander zu bringen, was ich aber jahrelang nicht gemacht habe. Weil ich jahrelang kein Yoga, keine Flexibilität trainiert habe. Und dann auf einmal hänge ich da in so einem Stuhl unter der Geburt, was ich mir nicht vorgestellt und gewünscht habe, aber ne, dann nicht anders geht. Oder die Frauen können nicht in die Hocke gehen, weil sie die Fersen nicht mehr absetzen können, weil die Muskulatur so verkürzt ist. Also wir müssen irgendwie das Problem auch sehen, ne, dass wir manchmal auch einfach vielleicht das auch gar nicht unter den Voraussetzungen, die wir haben, verhindern können, dass die Geburt kompliziert ist und da vorher schon die Risikopatientinnen rausfischen. Die Patientin, wo wir sehen, das Kind ist riesig geschätzt, die Frau ist super klein. Die Frau hat in ihrer Familienanamnese schon, die Mutter hat eine Senkung, die Oma hat eine Senkung, die Tante hat eine Senkung und die Schwester hat eine Senkung. Ja, da schreiben wir auch im Buch ganz viel darüber, um selber für sich mal so rauszufinden, bin ich eigentlich eine Patientin, die ein hohes Risiko hat, nach der Geburt langfristig Probleme zu haben? Oder ist da bei mir eigentlich erstmal von den Risikofaktoren alles in Ordnung? Ne? Und ich kann mich super gut darauf vorbereiten, weil ja nicht jede Frau nach einer vaginalen Geburt Probleme bekommt. Ja, aber dass man einfach guckt, okay, wo gehöre ich vielleicht rein? Und ich glaube, da muss in der Geburtshilfe einfach auch ganz, ganz viel passieren.
Jetzt hat Katharina vorher von diesem Beckenbodentrainingsgerät oder was erzählt oder mit Handy. Die empfehlt ihr solche Gadgets? Also ist es so, Hauptsache man macht was oder würde ich sagen, es gibt effektivere Dinge oder sind gerade, ich glaube ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, das kann jetzt auch ein Mythos sein, bitte korrigiere mich falsch, aber sind nicht Liebeskugeln eigentlich dafür entwickelt worden, den Beckenboden zu stabilisieren, weil man die da drin trägt und immer wieder hochhält, damit sie nicht rausrutschen?
Total, aber ist auch interessant, eine Liebeskugel ist halt einfach nochmal, weil es wirklich das Empfinden dann auch verbessert, wenn man den Beckenboden trainiert. Also, ich sag mal so, bevor ich gar nichts mache, mache ich lieber das. Dann ist schon der Unterschied zwischen dem Beckenbodentrainer, den ich per App habe, und zu den Liebeskugeln ist einmal der Unterschied, dass ich ein Feedback bekomme bei dem App-Trainer, um mal so zu merken, okay, passiert da eigentlich was oder nicht. Da muss ich dann aber auch auf die Qualität achten, weil es gibt welche, die spüren einfach Druck. Das heißt, wenn ich pressen würde und nicht anspannen würde, meldet der auch eine Anspannung. Ja, und dann finde ich immer wichtig, und so mache ich es auch meinen Patientinnen, ich untersuche die und sage denen einmal, nee, sie machen es richtig, damit sie es einmal wissen. Und man muss sich immer überlegen, also der trainiert ja nicht mehr deinen Beckenboden, als wenn du es selber machst, ohne das Gerät. Sondern es ist ein Gadget, wie Katharina gesagt hat, es kann dich vielleicht motivieren, dass du sagst, hey cool, ich sehe da so ein kleines Vögelchen, ich habe so ein Gerät mir auch mal aus Interesse geholt. Das fliegt da jetzt, das motiviert mich. Wenn ich so jemand bin und sage, das motiviert mich, weil anders schaffe ich es nicht, dann super, go for it. Aber wenn ich jetzt sage, nee, also an sich geht es mir einfach allgemein darum, ob ich jetzt meinen Beckenboden trainiere oder nicht, er macht es nicht mehr, als wenn du es alleine tust. Ja, die Liebeskugeln, die trägst du ja in dir drin, das sind Gewichte. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur dahin gelangt, die ganze Zeit anzuspannen, weil man soll die ja nur so 10 bis 15 Minuten tragen. Und das kann halt dazu führen, dass man einfach 10 bis 15 Minuten dauerhaft den Beckenboden anspannt, weil man Angst hat, diese Kugel zu verlieren. Und dann gerate ich schnell in eine Verspannung, weil es geht ja darum, an- und entspannen. Beim Training. Wenn ich meinen Bizeps trainiere und immer nur in Kraft gehe, dann kann ich irgendwann meinen Arm nicht mehr strecken. So sage ich das immer, ne? Deswegen, da muss man ein bisschen gucken. Wenn ich aber sage, hey, ich führe mir die Kugel ein, um einfach erstmal zu überlegen, ah, da ist mein Beckenboden, das muss ich tun. Und dann trainiere ich, indem die Kugel bei mir drinne ist, mache im Übungen, dann ist es auch gut, ja. Aber das ist alles Kegeltraining. Kegeltraining heißt, ich trainiere isoliert meinen Beckenboden. Was wir ja auch bei der Mama Academy befürworten und was wir im Alltag brauchen, ist ja die Kombination aus Beckenboden, tiefe Bauchmuskulatur, Rumpf, ne? Weil der arbeitet ja zusammen. Weil wenn ich isoliert meinen Beckenboden trainiere und gar nicht zum Beispiel meine tiefe Bauchmuskulatur, viele Frauen haben ja nach der Geburt eine sogenannte Rektusdiastase. Das heißt, die gerade Bauchmuskulatur weicht auseinander, um dem Baby Platz zu geben in der Schwangerschaft. Wir haben am Ende der Schwangerschaft alle diese auseinandergeweichte Bauchmuskulatur. Mhm. Und die findet dann nach der Geburt nicht mehr so gut zusammen, beziehungsweise das Gewebe ist so schwach, ja, dass wir im Bauch eine Schwäche haben, eine Bauchwandschwäche sozusagen. Und wenn ich jetzt einen starken Beckenboden habe, dann geht der Druck, wenn ich huste, niese, lache, immer zum Ort des geringsten Widerstandes. Dann drückt es mir halt immer gegen diese Rektusdiastase gegen. Das heißt, ich muss das ja auch mit trainieren. Und wenn ich jetzt immer nur Kegeltraining mache, ja, wie gesagt, besser als nix. Aber dann habe ich halt nicht so dieses funktionale Training, ne, wo ich meinen ganzen Körper trainiere. Und man muss echt, wenn man das einmal gecheckt hat, wie das funktioniert, dann macht jede Sportart mehr Spaß. Wirklich. Und man hat, wenn man danach auch geht, ja, auch optisch verändert sich die Figur extrem gut, ne, weil man einfach eine starke, tiefe Muskulatur kriegt. Das sieht man auch.
Klingt das noch Anreiz, ja. Ja. Wir überlegen alle schon, was machen wir jetzt? Ich würde einmal gerne.
Also ich überlege eigentlich eher, ob ich in die Hocke gehen kann und meinen auf den Boden kriege. Da bin ich hängen geblieben. Muss ich nachher ausprobieren.
Können wir alle ja mal ausprobieren. Können wir
nachher alle mal ausprobieren. Oder die den Podcast auf den Ohren gerade haben, geht's mal in die Hocke? Probieren wir mal. Nein, aber ich habe jetzt auch gerade gedacht, also es klingt für mich jetzt so, also Yoga scheint schon eine echt gute Strategie zu sein, oder? Wenn ich das richtig raushöre. So mit auch dieser tiefen Bauchatmung und der Rumpfstärkung. Und das scheint schon insgesamt das alles zu haben, was du jetzt gesagt hast, was wichtig ist.
Ja, so auf jeden Fall. Deswegen haben wir auch immer unsere Kurse, sowohl Rückbildung und Schwangerschaft, sind ja unsere Yoga-Beckenboden-Intensivkurse. Wir haben auch bei beiden noch so ein Workout-Teil drin mit so ein bisschen funktionalem Training. Aber beim Yoga haben wir halt ganz klassisch so dieses, wir haben die Flexibilität und die Kräftigung, wir haben die Atmung, wir haben das Mentale, ja, was ja sowohl im Mama-Sein als auch in der Schwangerschaft auch eine große Rolle spielt. Und da können wir das alles schön miteinander verbinden. Heißt aber nicht, wenn man jetzt jemand dabei ist und sagt, boah, Yoga ist aber überhaupt nicht mein Ding, dass man da nichts machen kann. Ne? Wie gesagt, man kann auch über Workouts was machen. Man kann auch, wenn man sagt, Pilates ist mehr meins, ja, auch da würde ich aber immer speziell gucken, dass man erstmal Rückbildungspilates macht, weil Pilates ganz, ganz viel in die Crunch geht und viel halt schon natürlich ein kräftiges Zentrum, so sage ich mal, voraussetzt. Ne? Und das kann halt nach der Geburt erstmal noch ein bisschen gestört sein, dass man da erstmal guckt, dass man wirklich ein geleitetes Training dann auch macht, wenn man sich nicht selber gut auskennt sowieso damit.
Ich würde einmal noch fragen wollen, wie es mit Joggen aussieht, weil ich durchaus Freundinnen habe, die beim Joggen gemerkt haben, dass der Beckenboden nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Dürfen wir joggen? Dürfen wir nicht joggen?
Also darfst du erstmal alles machen, was du möchtest. ich habe ja super viel Patientin, ne? Und ich hatte die Woche auch eine, die war 5 Wochen nach Geburt und meinte, sie hat gerade keinen Parkplatz gefunden und ist dann hierher gelaufen und hat sie schon gemerkt, dass sie ein Problem hat. Dachte ich, also erstmal, sie sind 5 Wochen nach der Geburt, jetzt mal langsam, ja. Die war kaum auszubremsen, hat mich ungefähr an mich selber erinnert vor 8 Jahren, als ich das erste Mal schwanger war, 9 Jahre jetzt schon fast, Gott, schrecklich. Die Zeit vergeht, auf jeden Fall bin ich in der Schwangerschaft gejoggt und danach bin ich, also es steht ja alles im Buch, diese Einleitung von meiner eigenen Geschichte. Es ist so, wir haben, wie gesagt, nach der Geburt erstmal ein schwaches Bindegewebe und das ist mehr oft das Problem, auch beim Joggen, wenn ich mich hüpfe, ja, und beim Joggen habe ich auch diese High-Impact-Belastung, dann bewegt sich die ganze Zeit meine Harnröhre und meine Blase und die wackelt so und wir wollen ja nach der Geburt, dass sie sich wieder festigt. Das heißt, erstmal geht es darum, wirklich die Muskulatur aufzubauen, ne, und die ganze Muskeln rund ums Becken aufzubauen, wenn ich wieder joggen gehen möchte. Also Po-Muskulatur, Beinmuskulatur, das würde ich alles trainieren. Und ich sag mal so ein halbes Jahr würde ich eigentlich allen empfehlen. Die meisten brauchen länger. Ich habe 14 Monate gebraucht, um wirklich wieder joggen zu gehen ohne Pessar. Sage ich gleich noch was zu, aber bei meinem zweiten, das hat echt lange gedauert. Und manche kommen da auch gar nicht hin. Wenn ich jetzt jemanden habe und die sagt, ich möchte gerne joggen gehen, ja, weil das ist mein ja, meine Freiheit so, ja, und ich verliere aber Urin oder ich fühle mich dabei unwohl, dann würde ich ihr ein Pessar verpassen. Pessare sind medizinische Hilfsmittel. Die sind ähnlich wie ein Tampon, werden die eingeführt. Die gibt es in unterschiedlichen Formen und Größen, meistens aus Silikon gefertigt, können lange, lange verwendet werden. Und die stützen das Gewebe und halten die Harnröhre fest, sozusagen. Ja, und dann könnte ich wie so eine Schiene, die ich nehme, wenn ich mit dem Sprunggelenk umknicke, damit mein Gewebe wieder heilt, schiene ich sozusagen meinen Beckenboden. Und dann kann ich joggen gehen, habe keine Problematiken und habe auch nicht das Risiko, dass ich meine Beschwerden schlimmer mache. Vor allem aber, ich habe einfach ein gutes Gefühl, weil ich weiß, wie ätzend es ist. Heute Morgen habe ich meinen Sohn zum Kindergarten gebracht und ich habe so einen Jogger-Kinderwagen geholt, nicht für mich, sondern für meinen Mann gerade. Und dann habe ich gesagt, ja, er wollte schnell hinkommen, ich jogge. Ja. Das geht auch gerade, diese Strecke, aber ich spüre 5 Monate nach Geburt jetzt, es fühlt sich halt nicht geil an. Und es macht keinen Spaß, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, das ist so weich, so, ich habe da keinen Halt richtig. Ja, auch wenn man keinen Urin verliert, aber man so ein bisschen dieses ganz, als wird man offen sein, so ein bisschen. Und das macht ja keinen Spaß, dann kannst du dich auch nicht aufs Joggen konzentrieren. Deswegen denke ich immer, nimm lieber ein Pessar, ja, lass dir das anpassen von einer Expertin, Physiotherapeutin, Ärztin, wer auch immer das in deiner Umgebung macht. Wir haben auch bei auf unserer Website eine Therapeutinnenliste, wo man mal checken kann, ob vielleicht jemand in der Nähe ist. Und dann kann ich das auch gut machen.
Gut. Alles klar. Weil, also die Frage, die kommt mir halt oft ganz, ne, und ich bin keine Gynäkologin, aber ich höre das halt im Umfeld dann ganz oft, ne, dass
ich
das Joggen dann
aufgegeben wird. Das kommt, nee, also lass das mit dem Joggen. So. Weil dann habe ich eine gute Ausrede dafür, dass ich nie joggen gehe.
Ja, muss ja nicht jeder, nee, aber der es halt gerne macht.
Ne? Ja, aber das ist halt eine High-Impact-Belastung, ne, und das ist halt dieses Auf- und Abhüpfen. Die Gebärmutter ist an Bändern festgemacht in unserem Körper und nach der Schwangerschaft sind die Bänder noch super lang, weil die Gebärmutter riesig war. Die müssen erstmal wieder kurz werden und festhalten können. Sonst hüpft die ganze Zeit im Bauch rum und drückt unten aufs Bindegewebe drauf. Ne?
Klingt nicht
egal, schön, wie fit ich vorher war.
Okay, wunderbar. Jetzt würde ich gerne, weil jede Revolution hat ja ein Ziel und ein quasi ein Motto oder irgendwie sowas, eine Botschaft, die hinaus in die Welt will. Wenn du es zusammenpackst in so ein Revolutionsmotto oder eine Revolutionsbotschaft, was ist es, was heute hinaus in die Welt soll für die Beckenbodenrevolution?
Also hinaus muss auf jeden Fall, es betrifft uns alle, uns alle Frauen betrifft es und es muss mehr Aufklärung erfolgen. Frauen in der Schwangerschaft sollten schon aufgeklärt werden, dass das Thema wirklich für sie relevant ist. Ja, es betrifft 2/3 der Frauen im Laufe ihres Lebens werden an Beckenbodenproblematiken leiden. Wenn man sich mal umschaut in seinem Umfeld und mal durchzählt, 1, 2, 3, 1, 2, 3, das ist jede Menge. Mhm. Und deswegen müssen wir da früh ansetzen. Und es gilt auch, dass die Ausbildung der Frauenärztinnen, ja, der Physiotherapeutinnen, der Osteopathinnen, dass das einfach ein ganz großes Thema bekommt, also großen Platz bekommt, ja, und dass es eben nicht normal ist. Es ist häufig, aber nicht normal.
Vielen Dank, super. So, und ihr habt gehört, es betrifft euch alle, ihr lieben Hörerinnen, deswegen gehe ich jetzt dieses Mal einfach davon aus, dass ihr euch auch alle auf die Verlosung meldet, weil wir dürfen ein Buch, ein Exemplar von Die Beckenbodenrevolution verlosen und wir stellen dieses Mal gar keine Verlosungsfrage, weil es betrifft euch ja alle, also alle melden. Per E-Mail an info@mamafürsorge.com mit UE, wie immer, das wisst ihr bestimmt schon und wir freuen uns auf eure Einsendungen, damit wir dann ein Exemplar verlosen dürfen. Liebe Rieke, vielen, vielen Dank für die Aufklärung und die tolle Revolutionsbotschaft. Ich finde das super toll, dass wir darüber reden und damit mal wieder eine medizinische Lücke bei Frauen hoffentlich mitschließen dürfen, indem wir ganz viele Menschen darüber aufklären. Und vielen Dank für das tolle Buch und das voll feine Gespräch über dieses, wie du am Anfang gesagt hast, eigentlich oft noch schambehaftete Thema. Danke dir.
Wo Vielen kann Dank. Man euch denn noch finden, Rieke? Du hast es ganz oft erwähnt, euer Angebot, eure Liste mit Ansprechpartnern in der Region, euer Buch. Erzähl einfach mal, wo wir wo wir euch folgen dürfen ab jetzt alle.
Ja, sehr gerne. Also wir sind super aktiv auf Instagram, da gerne @die.mamaacademy könnt ihr uns finden. Ihr könnt unseren Podcast hören, der erscheint jede Woche montags, der Mamaacademy Podcast. Den haben wir jetzt auch schon seit fast 5 Jahren. Wir haben unsere Website, wo auch die Therapeutinnenliste geführt ist, wo es auch kostenfreie Webinare gibt für alle Frauen in der Schwangerschaft und in der Rückbildungszeit, die man sich kostenfrei angucken kann, nochmal so ein paar Informationen bekommt über den Beckenboden, über Rektusdiastase. Die findet ihr dort. Das ist www.diemamaacademy.de und dort findet ihr auch unsere Kurse, unseren Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft mit Zugang für 12 Monate. Wir haben auch eine Plattform, wo immer Fragen beantwortet werden von uns, wenn Fragen auftreten. Das gleiche auch für die Rückbildung, unseren Postpartum-Powerkurs, auch mit 12 Monate Zugang. Die Videos können die ganze Zeit und so oft, wie man will, geschaut werden und auch da unsere Community-Plattform zum Austausch mit anderen Mamas, aber auch um Fragen an uns persönlich zu richten zum Kurs. Genau, also da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns besucht.
Und wir packen die Infos für die, die nicht so schnell mitschreiben konnten, weil sie uns im Auto gehört haben, natürlich wieder in die Shownotes zum Nachgucken. Alles klar. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und vielen Dank für die tolle Folge.
Dankeschön. Danke, Ria. Danke euch.
Ciao. Tschüss.